Wenn du in die Augen deines Partners schaust, deines Mannes, deiner Frau, wenn du verheiratet bist oder deines Freundes, deiner Freundin, wenn du befreundet bist und sagst, oh Schatz, was ist los? Und die Person dann zu dir sagt, ach nichts. Spätestens dann wird dir deutlich, you screwed up. Du hast es vermasselt. Spätestens dann wird dir deutlich, dass die Illusion von nichts eine Illusion ist. Nichts gibt es nicht. Und wenn jemand sagt, ach nichts, dann weißt du ganz genau, wenn du ein bisschen länger gelebt hast, dass da unglaublich viel sich angestaut hat, das kurz davor ist zu explodieren. Und als ich so drüber nachdachte, über dieses Nichts, da habe ich mir gedacht, nichts ist überhaupt ein Zustand, für den man wirklich Glauben braucht. Angenommen, du vertrittst wirklich die Meinung, dass beispielsweise nach dem Tod nichts ist und dass nichts war, als Gott die Welt geschaffen hat und er es aus dem Nichts geschaffen hat, dazu braucht man wirklich Glauben. Also physikalisch, rational, philosophisch ist das im Grunde Schwachsinn. Nichts gibt es nicht. Und aus nichts kann man auch nichts machen. Es ist immer etwas da. Es ist immer etwas da. Und wenn wir uns mit der Bibel befassen und wenn wir uns diesem Thema nähern, hey, was ist denn dann da, wenn da nicht nichts ist, sondern da etwas ist? Dann kannst du deine Bibel nehmen und du wirst eine spannende Entdeckung machen. Am Anfang der Bibel gibt es zwei Kapitel, da wird dir erzählt, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Und am Ende der Bibel gibt es nochmal zwei Kapitel. Da wird dir deutlich, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Die ersten beiden Kapitel in der Bibel sind voller Freude, voller Gemeinschaft, voller Vertrauen, voller Güte, wo Gott sich über den Menschen freut, wo er es gut mit ihm meint, wo er das Paradies für ihn eingerichtet hat, mit allem, was man sich nur vorstellen kann an Schönem und Gutem. Und wo Gott den Menschen einlädt in seine Gemeinschaft. Und dann kommen 1189 Kapitel Katastrophe. Das wird ausgelöst durch eine Lüge. Eine Lüge, die in uns etwas anspricht, was jeder von uns kennt, nämlich die tiefste Furcht, nicht zu genügen, nicht genug zu sein und nicht genug zu haben. Die tiefste Furcht, nicht wirklich geliebt zu sein. Sollte Gott wirklich gesagt haben, du darfst davon nicht essen? Die tiefste Furcht, dass das, was Gott dir zusagt, dass das, was Gott dir gibt, nicht ausreicht. Und dann nimmt die Unordnung ihren Lauf. Und die Überschriften liest du in der Zeitung heute noch. Betrug, Beschämung, Schuldzuweisung, Feindseligkeit, Entfremdung, Mord, Ehebruch, Vergewaltigung, Rivalität, Völkermord, Herzschmerz, Verrat, Inzest, Heimatlosigkeit. Und das, was Gott sich eigentlich gedacht hat und was hinter allem steht und am Ende auch wieder stehen wird, ist, dass er sagt, ich möchte mit dem Menschen Gemeinschaft haben. Ich liebe den Menschen. Ich liebe dich so sehr, hören wir dann Johannes sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er sogar seinen Sohn gegeben hat, damit du, wenn du an ihn glaubst, eben nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast, dass du hineingenommen wirst in das, was Gott eigentlich für dich gedacht hat. Und das ist nicht nichts, sondern das ist herrlich, das ist voll, volle Kanne. Und das sehen wir dann wieder in den letzten beiden Kapiteln der Bibel, Offenbarung 21 und 22. Da gibt es eine Vision, die Johannes hat, wo er dann sagt, schaut her, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Gott wird bei den Menschen wohnen, die zu ihm gehören. Er wird ihr Gott sein und jede ihrer Träne wegwischen. Es wird kein Tod mehr geben, keine Trauer, kein Geschrei, noch irgendein Leid. Denn das, was einmal war, wird endlich vorüber sein. Am Anfang wollte Gott mit dir Gemeinschaft haben, mit dem Menschen Gemeinschaft haben. Und am Ende wird es dann auch so sein, dass wir endgültig mit ihm Gemeinschaft haben. Aber dazwischen liegen 1189 Kapitel. Und der Prophet Jesaja, der sagt dann, als diese Beziehung zerbrochen ist, weil der Mensch Angst gehabt hat, dass er etwas verpasst, dass, was Gott zusagt, nicht wirklich vertrauenswürdig ist, da sagt Jesaja, mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Eine doppelte Sünde. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser. Und dann haben sie sich eine rissige Zisterne ausgehaut, die überhaupt kein Wasser hält. Und vielleicht geht dir das auch so, dass du dich leer fühlst, dass du genau an dem Punkt bist, wo du sagst, Mensch, ich habe eine Sehnsucht in meinem Herzen, aber ich fühle mich so leer. Ich würde gerne dieses lebendige Wasser haben. Ich kann damit nicht leben, dass da nicht nichts ist, sondern ich glaube, dass da irgendwie Gott sein muss. Aber wenn du das glaubst und wenn du sagst, da gibt es vielleicht Gott oder tatsächlich oder du weißt es, dann hat das ja Konsequenzen für dein Leben. Und diese Sehnsucht, die ist in jedem Menschen drin. Die Sehnsucht, die der Psalm 137, Vers 1 ausdrückt und die Boni M. so schön vertont hat. Kennt ihr noch, ja? Oder wieder, vielleicht ist es wieder populär. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Das ist... Boni M. hat diesen Psalm vertont, da gibt es noch mehr Verse, die sind alle in diesem Lied drin. An den Füßen von Babylon weinten wir. Wir haben diese Sehnsucht in uns. Wir haben diese Sehnsucht nach mehr. Denn das ist der innerste Kern, der in dir ist. Du bist nicht aus nichts geschaffen, du bist nicht einfach nur ein Zufall, sondern du bist eine Idee Gottes und du trägst einen inneren Kern in dir. Gottes Ebenbild. Und deswegen ist diese Sehnsucht in dir. Und deswegen ist vielleicht auch der nächste Samstag für dich der Ort, wo du sein kannst, wo du einfach mal dein Herz aufmachen kannst und erwarten kannst, dass Gott dir auch in ganz persönlicher Weise begegnet. Denn Gott ist letztlich deine Identität. Gott ist deine Gabe. Dafür bist du geschaffen. Du bist frei, um voll zu leben. Das ist das, was Gott sich ausgedacht hat. Das war sein Gedanke am Anfang. Das ist sein Gedanke, seit dann der Mensch in diesen 1189 Kapiteln durch die Geschichte taumelt und stolpert. Und das ist sein Gedanke immer noch, bis wir eines Tages erleben, dass Jesus wiederkommt und alles wiederherstellt. Seine Idee ist, dass du stark wirst und seine Kraft erfährst. Aber die Frage ist, wie kommen wir da zurück? Wie kommen wir zurück zu dem, was Paulus im Epheserbrief sagt, wenn er sagt, schließlich wünsche ich mir, dass ihr durch eure Beziehung zu Jesus stark werdet und dass ihr etwas von seiner Kraft in eurem Leben erfahrt. Letztlich ist es genau das, was Gott immer für dich geplant hat, dass er mit dir Gemeinschaft hat, dass er dich einlädt in seine Gemeinschaft. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei und sie haben Gemeinschaft miteinander und sie laden dich ein in diese Gemeinschaft. Denn du sollst stark sein und du sollst seine Kraft erfahren in deinem Leben. Und wie geht das? Wie kommen wir da zurück? Wie kommen wir da überhaupt hin? Jesus im Lukas-Evangelium am Ende seines irdischen Wirkens spricht er mit den Jüngern und es ist einer der schönsten Verse im Neuen Testament, wo wir auch den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist zusammen sehen und dann sagt Jesus, ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Im Grunde ist es so, dass Jesus sagt, ich lasse euch nicht alleine zurück. Denn es ist mir wichtig, dass wir Gemeinschaft, auch weiterhin Gemeinschaft miteinander haben. Ich komme selbst zu euch. Und wenn wir über den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist reden, dann reden wir natürlich über drei unterschiedliche Personen und drei unterschiedliche Aufgaben und drei unterschiedliche Seinsweisen, wenn man so will. Aber dann ist es auch wieder so, dass du nicht genau weißt, was du jetzt gerade vor dir hast, wen du gerade vor dir hast. Ist es der Vater, der wirkt? Ist es Jesus, der wirkt? Ist es der Heilige Geist, der wirkt? Wirken alle drei gemeinsam zusammen? Aber in diesem Fall ist es so, dass, damit wir das verstehen und nicht verwirrt werden, sagt Jesus, ich gehe zum Vater und ich sende euch den Heiligen Geist, dass er bei euch ist. Und das ist dann auch passiert. Jesus hat gesagt, bleibt in der Stadt, wartet darauf, es wird geschehen. Und dann sind sie zusammen in diesem Festsaal, in dem Obergemach. Das ist so ein Raum, der auf das Haus früher oben drauf gebaut wurde und den man vermieten konnte. Das ist also, gibt es ja hier auch überall so Festsäle, den man mieten konnte. In diesem Festsaal waren sie versammelt, die Jünger. Da war auch Maria dabei im Übrigen, für alle, die katholisch sozialisiert sind. Maria ist da direkt mit dabei und wird auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann passiert es, dass plötzlich alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und begannen, in fremden Sprachen zu reden. Und jeder sprach so, wie der Geist es ihnen eingab. Also da passierte dann etwas ganz Spektakuläres. An Pfingsten, 50 Tage nach der Auferstehung, passierte etwas ganz Spektakuläres, nämlich der Heilige Geist wurde ausgegossen, so wie der Vater es verheißen hat. Und das hatte einige Phänomene zur Folge, die dann auch Anstoß erregt haben. Und die Leute haben sich gespottet, weil sie haben es nicht verstanden oder haben doch plötzlich verstanden, was gesagt wurde, weil es in ihrer Sprache war, aber sie waren damit überfordert. Und wenn Leute überfordert sind mit etwas, dann machen sie sich lustig, dann distanzieren sie sich oder verhöhnen es oder machen es schlecht. Also jedenfalls gibt es da eine Distanz. Und ihr sagt, ihr seid ja besoffen. Und dann sagt Petrus, nee, wir sind nicht besoffen. Nicht um 9 Uhr. Also vielleicht am Abend, ja, kann sein, aber nicht früh um 9, da sind wir noch nicht besoffen. Nein, wir sind nicht besoffen. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Das heißt, in einem kleinen Buch in der hebräischen Bibel, am Ende der hebräischen Bibel, gibt es eine Verheißung, wo der Prophet Joel sagt, am Ende der Zeit, und in der Zeit leben wir. Wir leben am Ende der Zeit. Am Ende der Zeit, sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Eine Verheißung, die Gott gegeben hat. Und warum hat er sie gegeben? Warum will Gott den Heiligen Geist über uns ausgießen? Als die Beziehung zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und dem Menschen zerbrochen ist, war Gott eigentlich seither damit beschäftigt, den Menschen zu retten und den Menschen zur Umkehr zu bewegen. Und er hat mit dem Menschen einen Bund geschlossen. Und dieser Bund beruhte darauf, sind die 10 Gebote am Berg Sinai, der Bund beruhte darauf, wenn du die 10 Gebote hältst, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, wenn du das Gesetz hältst, dann wirst du gesegnet sein, dann wirst du mein Volk sein, dann werde ich dich segnen. Und seither haben dann, und dann sind noch 600 irgendwas Gesetze dazugekommen, seither versuchen Menschen durch Gerechtigkeit, durch Selbstgerechtigkeit, durch Wohlverhalten irgendwie sich gut zu stellen mit Gott. Aber wie du weißt und wie ich weiß, kriegen wir das nicht hin. Denn wenn du so gerecht werden möchtest, dann sagt die Bibel ganz klar, dann musst du aber auch jedes Gesetz erfüllen, jedes. Und du darfst es kein einziges Mal übertreten, weil wenn du es einmal übertreten hast, hast du im Grunde den Bund gebrochen. Und dann merken wir schon, das ist unmöglich. Und dann sagt der Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräerbriefes, von dem wir nicht genau wissen, wer es ist, im Neuen Testament sagt, dann der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Und dann ein paar Verse davor heißt es, Jesus ist gekommen, um jetzt etwas Besseres uns anzubieten, einen besseren Bund. Warum? Weil der alte Bund sich nicht als wirklich hilfreich erwiesen hat, weil Gott gemerkt hat, die Menschen schaffen das nicht. Es ist unmöglich, können nicht gerecht sein durch sich selbst heraus, schaffen ihr Leben nicht, sie schaffen nicht, mir nachzufolgen, schaffen sie einfach nicht. Und dann sagt Gott, ich will einen neuen Bund schließen, mit Jesus, durch Jesus. Ich werde, sagt der Herr, mein Gesetz in ihr Innerstes legen. Ich werde sie in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, denn ich werde ihnen das Unrecht vergeben und ich werde nie mehr an ihre Sünde denken. Und ich habe dieses Ich werde hier schon mehrfach gelb unterstrichen. Der Bund am Berg Sinai, wo Mose die Gesetzestafeln empfangen hat, war geprägt von du sollst, du musst, du darfst nicht. Und der neue Bund ist, ich werde meinen Geist über euch ausgießen. Ich werde ihr Gott sein. Ich werde die Sehnsucht in ihr Innerstes hineinlegen. Ich werde handeln. Ich bin derjenige, der hier handelt. Und ich tue alles, was notwendig ist. Ich vollbringe es. Und das ist im Grunde die gute Nachricht, dass Gott es getan hat und du dem vertrauen darfst. Und wenn der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt, in uns wohnt, dann wird er auch unser schwaches, hinfälliges Dasein mit Leben erfüllen. Und darum geht es. Darum geht es, als Jesus gesagt hat, ich sende euch den Heiligen Geist. Darum geht es, wenn du jetzt heute für dich hörst, wow, offensichtlich gibt es da etwas, das so mächtig ist, Paulus sagt das im Römerbrief Kapitel 8, Vers 11, das ist so mächtig, Der Heilige Geist hat auch Jesus von den Toten auferweckt. Er ist also so mächtig, dass selbst der Tod es nicht halten kann. Und diese Kraft, die kann in dir wohnen. Und dann wirst du merken, wie dein schwaches, hinfälliges Dasein mit Leben erfüllt wird. Ich fühle mich oft leer. Ich fühle mich oft angegriffen. Ich fühle mich oft, wo ich mir denke, oh, wirklich? Ich fühle mich oft so, dass ich denke, reicht das, was ich bin? Reicht das überhaupt? Bin ich überhaupt irgendwie jemand? Vielleicht denkst du, oh, der steht hier vorne und ist doch wer, aber ja, ich lass dich mal gerade ein bisschen so bei mir reinschauen, damit du dann auch für dich sagst, ja, ich bin ja eigentlich auch so, dass ich eigentlich unterwegs bin und sage, ich fühle mich leer. Wir bitten Gott einzugreifen, wir bitten Gott uns zu befreien, wir bitten Gott uns wiederherzustellen, wir bitten Gott etwas zu verändern. Wir fühlen uns depressiv, wir fühlen uns niedergeschlagen, wir fühlen uns orientierungslos, wir fühlen uns wertlos. Und wir bitten Gott, Gott, komm, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Aber wir hängen im Grunde immer noch an dem du sollst und fühlen uns schlecht, weil wir uns selbst beurteilen und selbst verurteilen, weil wir wissen, was wir gerade falsch gemacht haben und dann verurteilen wir uns und dann fühlen wir uns schlecht. Und das ist eine Spirale, die immer weiter runtergeht. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du dich gut fühlen kannst. Ich bin gekommen, damit ich dich rette. Ich bin gekommen, damit ich dich aus dieser Spirale, dass du dich schlecht fühlst, dass du dir immer noch Vorwürfe machst, dass du immer noch sagst, wenn ich aber das und das und das tue und weil ich das und das nicht tue und, gibt es tausend Gründe, warum wir uns schlecht fühlen, unwürdig fühlen, warum Dinge so nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Und dann schreibt Paulus an eine Gemeinde in Galatien. Ich will euch das mal gerade vorlesen, das ist nämlich so schön. Und ich lese euch nochmal wieder aus dieser fantastischen Übersetzung vor, die ich von dir, Werner, geschenkt bekommen habe. Fred Ritzhaupt hat sie verfasst, ein ehemaliger Jesuitenpater. Und Willkommen daheim heißt sie, ist eine Übertragung, ist eigentlich eine Predigt. Das ist, kann man fast wie einen Roman lesen. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil eine Predigt ist immer auch gewissermaßen einseitig. Also da ist dann ein bestimmter Aspekt betont und es gibt auch noch andere Aspekte vielleicht. Aber da sagt Paulus, und das ist das, was ich dir jetzt heute sagen möchte, wenn du schon Jesus nachfolgst oder wenn du noch nicht Jesus nachfolgst, vielleicht kriegst du jetzt, spürst du das, dass in dir diese Sehnsucht ist. Du sagst, Mensch, doch, da ist was und ich möchte das auch gerne haben. Da sagt Paulus, habt ihr damals, als ihr zum Glauben kamt, den Heiligen Geist erhalten, weil ihr Gott durch eure Gesetzestreue beeindruckt habt? Also für diejenigen, die schon mal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Hast du den Heiligen Geist erhalten, weil du Gott beeindruckt hast? Oder war es nicht andersrum so, dass Gott dich beeindruckt hat? Oder war es so, weil ihr gehört habt, dass es allein auf euer Vertrauen ankommt? Allein auf dein Vertrauen. Allein auf dein Vertrauen. Ich will dir alleine vertrauen. Und weil ich dir vertraue, bin ich geliebt. Du bist geliebt. Und da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Wenn du Jesus Christus in dein Herz hineingelassen hast, wenn du dieser Botschaft von Jesus Glauben geschenkt hast, bist du geliebt, du bist gerecht, du bist wiederhergestellt in eine Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Und dann sagt er, wollt ihr jetzt allen Ernstes das, was der Heilige Geist in euch begonnen hat, aus eigener Kraft und eigener Anstrengung zu Ende führen? Und ich möchte dir das sagen, wenn du so kämpfst und dich so abrackerst, willst du das allen Ernstes aus eigener Kraft und eigener Anstrengung jetzt zu Ende führen? Warum? Warum machst du das? Dann war alles, was ihr damals erlebt habt, vergeblich? Dann ist das, was du erlebt hast, vergeblich. Weil du machst ja genau das, wovon dich Jesus retten wollte. Durch eigene Kraft und durch eigene Anstrengung gerecht zu sein. Und dann übersetzt er so spannend, das kann doch einfach nicht sein. Das darf nicht sein. Das darf doch einfach nicht sein. Erinnert euch bitte, warum hat Gott euch seinen Heiligen Geist geschenkt? Warum ließ er Wunder geschehen? Warum? Etwa weil ihr es euch durch euer anständiges Leben verdient habt? Und viele von uns, die hier sitzen, sagen, ja, ich bin ein anständiger Mensch. Ich habe mir die Liebe Gottes verdient. Und ich muss dir sagen, sorry, dieser Weg führt nirgendwo hin. Du kannst dir das nicht verdienen. Du kannst es dir nur schenken lassen. Etwa weil ihr euch durch euer anständiges Leben es verdient habt oder weil ihr der Botschaft von eurer Erlösung durch Jesus Christus Glauben geschenkt habt. Verdient oder geschenkt? Eine zentrale Aussage, die uns heute wieder mal den Kopf gerade rücken soll. Vertraust du ihm mit den Dingen, die in deinem Leben sind? Vertraust du ihm oder sagst du, nee, ich muss das selbst in die Hand nehmen. Ich muss das mit eigener Kraft, mit eigener Anstrengung zu Ende führen. Was ich dir heute vorschlagen möchte und was der Schlüssel ist, ist, dass du sagst, ich bewege mein Leben unter seiner Autorität. Ich unterstelle mein Leben seiner Leitung. Denn du kannst ja gar nicht Jesus Christus als Herrn bekennen, wenn du nicht den Heiligen Geist hättest. Du hast den Heiligen Geist in dir bekommen. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Er fließt seither. Und die Frage ist jetzt, stellen wir uns darunter? Du musst dir das so vorstellen wie so eine Riesendusche. Wenn du neben der Dusche stehst, wirst du natürlich nicht nass. Musste ich dann auch immer meinem Sohn sagen. Ich musste sagen, duschen bedeutet, dass man in die Dusche geht. Duschen bedeutet auch, dass man das Wasser anschaltet. Duschen bedeutet auch, dass man vielleicht 10 Minuten in der Dusche bleibt, Seife benutzt. Beweg dein Leben unter seine Autorität. Das ist der Zugang zu der Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin immer wieder beeindruckt, ich will dir ein Beispiel geben, wie man das macht. Ich bin immer wieder beeindruckt von Polizeibeamten. Und ich kenne Polizeibeamten in Uniform und ich kenne Polizeibeamte, wenn sie keine Uniform anhaben. Und wenn die Polizeibeamten keine Uniform anhaben und nicht im Dienst sind, dann sind sie Menschen wie du und ich. Mit der Autorität, die du und ich haben. Aber wenn sie Uniform anhaben und im Dienst sind, dann stehen sie unter einer anderen Autorität. Und plötzlich kann so ein Polizeibeamter auf die Straße gehen und so machen und dann bleibt der Verkehr stehen. Versuch du das mal, wenn du auf die Straße gehst. Da kriegst du nur ein Hubkonzert, da kriegst du nur Unverständnis, da fassen die Leute sich an den Kopf. Was machst du jetzt? Bist du Selbstmörder oder was? Aber wenn ein Polizist auf die Straße geht in Uniform, hat er Autorität. Warum hat er die Autorität? Weil er sich unter die Autorität stellt, die der Staat ihm gibt. Und genauso ist es mit Jesus. Neben Jesus und aus eigener Kraft wirst du dich abmühen, du wirst kämpfen, du wirst schwitzen, du wirst fluchen, du wirst verzweifeln. Es wird dir nicht gelingen. Aber wenn du dich seiner Leitung anvertraust, wenn du dich unter ihn stellst, wenn du sagst, Herr, fülle mich, dann erfährst du seine Kraft. am Anfang der Bibel, nochmal kurz zurückzukommen, im dritten Kapitel, als alles schief geht, stellt Gott eine Frage. Und das ist die Frage, die Gott auch dir heute stellt. Und das ist im Grunde die Frage, die sein Herz zutiefst zeigt. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach: Wo bist du? Und ich höre diese Worte: Wo bist du? Höre ich diese Sehnsucht des Vaters, die wir auch in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn gehört haben, die Sehnsucht des Vaters: Wo bist du? Ich möchte gerne mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte gerne, dass es dir gut geht. Ich möchte gerne, dass dein Leben gerettet wird. Wo bist du? Diese Frage, wo bist du, ist die tiefste Frage überhaupt und die heilsamste Frage, die dir Heilung bringt. Wo bist du? Wo bin ich? Bin ich auf der Flucht? Bin ich am mich verstecken? Bin ich am mich schämen? Wo bist du? Füg deinen Namen ein. Wo bist du? Das ist das, was Gott dich fragt. Das ist, was Gott den Menschen fragt: Wo bist du? Und die Antwort ist, die zum Leben führt, ist, wenn du sagst: Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. So spricht der Herr, der heilige Gott Israels: Kehrt doch um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet. Willst du das? Vielleicht sagst du: Ja, ich bin ja doch schon ein Nachfolger Jesu. Ja, aber auch da ist es notwendig, dass du heute erkennst, dass du vielleicht deshalb so viele Schwierigkeiten hast, weil du versuchst, durch eigene Kraft, durch eigene Anstrengung, durch eigene Gerechtigkeit, durch Eigenwillen die Sachen zu lösen. Und der Gott, der mit dir Gemeinschaft haben will, von Anfang an, der hinter allem steht und vor allem steht, der Erste ist und der Letzte, der Anfang und das Ende, der sagt: Kehr doch um zu mir und werde ruhig. Dann wirst du gerettet. Und Jesaja 30, Vers 15 endet dann mit der ernüchternden Aussage: Doch, das wollt ihr nicht. Und ich möchte dahinter ein Fragezeichen sein: Willst du das nicht? Willst du das wirklich nicht? Kannst du heute sagen: Hier bin ich? Hier bin ich, fülle mich. Hier bin ich, leite mich. Hier bin ich, sei mein Herr. Und dann beginnt deine Geschichte mit Gott. Dann beginnt deine Geschichte, die Gott mit dir gehen will. Wie er in deiner Nähe ist. Und dir nahe ist, näher als du dir selbst bist. Wie der Heilige Geist beginnt, dich zu erfüllen. Gott selbst kommt und erfüllt dich. Und was er dir zusagt, reicht aus. Denn du hast eine Aufgabe. Du wirst hingehen und darfst Gott vertreten. Du bist berufen, sein Botschafter zu sein. Du bist berufen, seinen Frieden zu vermitteln. Den echten Shalom, den echten Frieden. Hier bin ich. Herr, fülle mich mit deinem Heiligen Geist neu. Wenn du Jesus schon nachfolgst, dann nimm doch das nächste Lied jetzt und steh vor Gott und sag: Hier bin ich, Herr. Ich stelle mich jetzt unter die Dusche und bitte dich: Fülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Und wenn du noch nicht Jesus nachfolgst, vielleicht möchtest du auch deine Hand heben und sagen: Vater, hier bin ich, rette mich. Hier bin ich, rette mich. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. möchte, dass du mir vergibst. Ich möchte, dass du meine Gerechtigkeit wirst. Ich schaffe es nicht selbst, ich schaffe es nicht. Aber du hast es schon geschafft. Du hast es schon vollbracht. Ich möchte da mich einklingen. Ich möchte das haben. Und dann bin ich gespannt, was du erlebst in den nächsten Wochen, wenn wir auf Weihnachten zugehen und das feiern, dass die Zeit erfüllt war und Gott seinen Sohn gesandt hat. Lass uns aufstehen und sagen, Herr, hier bin ich. Gib mir deinen Heiligen Geist neu.